www.ewigeweisheit.de. Sie hören den Podcast der Edition Ewige Weisheit.
Mein heutiges Interview führe ich mit Gabrielle Franklin und sie sagt gleich ein paar Sätze zu ihrer Arbeit.
Ich bin spirituelle Heilerin, ich bin Heilpraktikerin, Heilhypnose-Coach und meine vordringlichste Aufgabe ist es, Menschen zu dienen und ihnen zu helfen, also Menschen und Tieren. Und ich habe mich spezialisiert auf verschiedene Bereiche. Einmal auf den Körper mit naturheilkundlichen Behandlungen und einmal auf die Seelenebene mit spirituellen, also energetische Behandlungen. Und ich bin auch Buchautorin und habe zwei spannende Themen in meinen Büchern verarbeitet. Und vielleicht kann ich da so ein bisschen dazu erklären. Ich habe eine Praxis seit 23 Jahren in Appen bei Pinneberg und in diesen 23 Jahren habe ich sehr, sehr viel erfahren, gelernt und durfte sehr vielen Menschen und Tieren helfen und das ist jetzt tatsächlich eine Berufung und es birgt ganz, ganz spannende Themen. Und eins dieser Themen ist auf jeden Fall, wie Naturgesetze angewendet werden und was Naturgesetze eigentlich sind.
Wenn du jetzt gesagt hattest, dass du als eine Berufung hast, Menschen zu helfen, gesund zu sein und jetzt so für die Geschichte, die ich mir jetzt hier ausgedacht habe für unser Interview, wäre für mich als erstes mal ganz interessant zu erfahren, weil du arbeitest ja auch im Bereich der Reinkarnationstherapie, also das ist ja auch ein Thema, worum es da eigentlich geht.
Das ist ja auch eines der Naturgesetze. Die Naturgesetze, die wir ja auch hauptsächlich eben halt in der theosophischen Literatur auch immer wieder erfahren. Du hattest ja auch schon gesprochen mit meinem theosophischen Freund Thomas Friedrich, der das sehr schön erklärt hat. Und diese Naturgesetze besagen ja, dass alles im Wandel ist, dass nichts so bleibt, wie es ist. Alles wandelt sich, alles bewegt sich und alles entwickelt sich. Das ist ja so das Grundprinzip aus allem. Und in dieser Entwicklung, wenn sich dann etwas entwickelt, dann kann es ja nur darüber funktionieren, dass auch die Chance zu einer Entwicklung gegeben ist. Und die wäre ja gar nicht vorhanden, wenn wir alle tatsächlich nur einmal hier auf der Erde wandeln und leben würden. Dann hätten wir diese Chance zu einer ganz großartigen, wundervollen, spirituellen Entwicklung überhaupt gar nicht. Und da ist ja auch das Gesetz des Ausgleichs, Harmonie und Ausgleich, also das Karma-Gesetz. Das ist ein ganz wichtiges Naturgesetz, was hier greift und damit verbunden die Reinkarnationstherapie. Und alles, was im Wandel und im Werden und alles, was sich bewegt, was ist, hat ja auch immer was zu tun mit einer Siebenfaltigkeit. Es wird ja immer wieder die Zahl 7 taucht immer wieder auf in den Naturgesetzen, in den göttlichen Gesetzen. Und diese Zahl 7, die wird immer wieder sichtbar, hat etwas zu tun mit Hierarchien. Und die wichtigsten Hierarchien, die wir erfahren können, die wir, wenn wir denn dafür geöffnet sind, uns damit auseinandersetzen können, sind zum Beispiel die 7 Strahlen. Und das ist ja ganz spannend, weil ja alles in diese Qualitäten der 7 Strahlen eingeteilt werden kann. Wirklich alles. Angefangen ja von den heiligen Planeten bis hin zu den Sternen, besonders die Sterne eben halt des großen Wagens, die ja die Strahlkraft der 7 Strahlen beinhalten. Und dann die Qualitäten, die psychologischen Qualitäten, die in einem Menschen wirken. Darüber habe ich ein Buch geschrieben, die 7 Strahlen und die Entwicklung des Lebens. Und das ist, empfinde ich, als etwas ganz Spannendes, weil man eigentlich alles in diese Qualitäten einreihen kann und einteilen kann.
Und wie arbeitest du da jetzt mit deinen Klienten in so einem Coaching mit den 7 Strahlen?
Das mache ich über einen Test, wenn ich einen Menschen ja natürlicherweise, wenn der neu zu mir kommt, muss ich den kennenlernen. Und da gibt es einen mehrseitigen Test, den ich erarbeitet habe. Der wird ausgewertet und dann kann ich sehen, zu welchem Persönlichkeitsstrahl dieser Mensch gehört. Und das muss natürlich auch erklärt werden, weil die meisten Menschen wissen das nicht, dass es das überhaupt gibt. Das ist ja eine Thematik, die noch gar nicht so bekannt ist. Und diese Strahlen haben ja unterschiedlichste Qualitäten, wie der erste Strahl, Strahl Wille und Macht, der zweite Strahl Liebe und Weisheit, der dritte Strahl die aktive Intelligenz, der vierte Strahl Harmonie durch Konflikt, der fünfte Strahl der Wissenschaft, sechste Strahl der Hingabe, siebte Strahl der Rituale. Das ist so die grobe Einteilung. Und wenn dann jemand weiß, zu welchem Strahl, zu welchem Persönlichkeitsstrahl er gehört, dann kann er für sich feststellen, welche magnetischen Kräfte in ihm wirken, wo seine Fähigkeiten sind, versteht vielleicht auch, warum er anders ist als seine Familienangehörigen oder sein Partner, die Kinder, die Eltern, warum jeder eine andere Wahrnehmung hat, warum jeder eine andere psychische Qualität in sich wirken hat. Und das ist, finde ich, so spannend, weil man dadurch andere Menschen besser versteht, indem man sich erstmal selber versteht, warum man so tickt, wie man denn tickt, und auch eben halt andere verstehen kann. Und das ist ganz großartig. Und das ist jetzt ja nicht nur eine psychologische Einteilung, die irgendein Mensch vorgenommen hat, sondern diese Einteilung, die kommt ja von hohen aufgestiegenen Meistern, die uns diese Information haben zukommen lassen. Und der Meister, der uns diese Informationen gegeben hat, hat damit so viel erklären können, was man ja vorher gar nicht wusste, dass es diese Einteilung gibt. Und man kann die sieben Strahlen ja nicht nur auf die Psychologie des Menschen anwenden, sondern sogar auf Ereignisse, auf Epochen, auf politische, auf wirtschaftliche Ereignisse, weil alles eben halt in verschiedenen Entwicklungen stattfindet. Und das finde ich immer ganz, ganz spannend, wenn man so das mal so alles umreißen kann. Und neben dem Persönlichkeitsstrahl hat jeder Mensch auch einen Seelenstrahl. Und diese doppelten, also zwei Hauptstrahlen, die in einem Menschen wirken, gehen oftmals auch in einen Konflikt miteinander. Denn der Seelenstrahl ist der Strahl, der für die Menschen manchmal noch nicht erreichbar ist. Aber das ist der Strahl, der perfekt ausgebildet ist. Und der Persönlichkeitsstrahl, da sind wir alle noch, solange wir als Menschen auf der Erde sind, alle noch in unseren Schwächen.
So eine Thematik von einem Gegenspieler vielleicht auch, oder?
Genau, weil wir dann noch in den Schwächen sind. Da sind wir noch dabei, uns zu perfektionieren. Und da wir alle noch nicht erleuchtet sind, sind wir alle noch in diesem Bereich und müssen uns damit auseinandersetzen.
Und wenn das jetzt sowas ist wie so eine, ja, so ein Gegenspieler oder so, kann man das dann in so eine Synergie führen? Also kann man diese beiden Pole zusammenführen? Oder ist das so ein Weg, den du auch mit Menschen beschreitest?
Genau, weil die Seelenqualität ist das, was den Menschen eigentlich wirklich ausmacht. Weil wir sind ja eigentlich eine Seele. So, wir sind eine Seele, schon eine hochentwickelte Seele auch, mit einem höheren Selbst. Wir müssen ja nur versuchen, da auch ranzukommen an diese Information des höheren Selbst. Und diese Seelenqualität, die ist in Perfektion. Und wenn wir es denn verstehen und lernen, auf unsere Seele zu hören und nicht auf unsere niederen Begierden, Wünsche, auf unsere Gedanken, die ständig im Kopf umherrauschen, sondern wenn man sich davon befreien kann und auf das höhere Selbst und diesen hohen Seelenanteil hören kann, dann erfährt man eine ganz große Qualität in sich selbst.
Für so eine Verbindung, von der du jetzt gesprochen hast, du hast auch den Begriff der Meister erwähnt, das ist ja alles so eine Thematik, da muss man ja in Verbindung stehen mit der geistigen Welt, sage ich das mal ganz allgemein. Und wie kann man denn dazu Kontakt aufnehmen? Also wie nimmst du denn zu der geistigen Welt Kontakt auf?
Das kann ja jeder Mensch, kann das lernen, wenn er eine Charakterschulung absolviert. Nicht der Wunsch, es tun zu wollen, sondern eine charakterliche Vervollkommnung sozusagen, damit man einen Kanal hat, der geöffnet ist zur geistigen Welt. Und auch in der geistigen Welt gibt es ja eben eine Hierarchie und Abstufung. Und zunächst mal sind es ja die unteren Ebenen, die man dann betritt. Und dann kann man sich langsam hocharbeiten und immer höhere Bereiche erfahren. Aber die hohen Meister sind natürlicherweise nicht diejenigen, mit denen man sofort in Kontakt kommt, weil man sich das wünscht und sagt, jetzt möchte ich mal mit einem Meister kommunizieren. So läuft das natürlich nicht. Es sei denn, man ist Madame Blavatsky oder jemand anders, der hoch entwickelt ist, dann hat man auch Kontakt zu den hohen Meistern. Aber das ist nichts, was man sich als Durchschnittsmensch, auch wenn man schon lange Zeit studiert, was man sich einfach so wünschen kann und was dann auch sofort erfüllt wird.
Und das ist vor allen Dingen, das meintest du ja auch, dass unsere Seele ja hier auf dem Planeten zur Welt gekommen ist, um dann über mehrere Zyklen sich dann irgendwann so zu vervollkommnen, dass sie dann vielleicht einfach auch das, was du gerade meintest, so eine charakterliche Arbeit vollziehen kann, die sie dann näher bringt zu dieser geistigen Welt. Und da würde ich mich jetzt einfach nochmal für interessieren, wenn man jetzt sagt, so man befasst sich mit solchen inneren Weisheitslehren, dann kommt man ja in Berührung mit dieser Thematik eben von Inkarnation, von Reinkarnation oder Wiedergeburt. Was haben die für eine Bedeutung, diese Begriffe? Also was kann man sich darunter vorstellen?
Dass man immer wieder die Möglichkeit hat, mit einem physischen Körper hier auf der Erde zu lernen, zu studieren, sich weiterzuentwickeln, weil das nur hier auf der Erde möglich ist. In den geistigen Bereichen, da entwickeln wir uns nicht weiter. Aber wir haben die Chance, wenn wir hier auf der Erde weit entwickelt sind, auch in den geistigen Bereichen Wahrnehmung zu haben. Und das ist natürlich auch etwas sehr Erstrebenswertes. Ich glaube, darüber hat Thomas auch schon gesprochen, dass wenn man das Devachan wahrnehmen kann, diese wundervollen Bewusstseinszustände in diesem Bereich, das ist ja eine hohe Ebene, dann ist das ja etwas ganz Bereicherndes, etwas Inspirierendes, Wundervolles. Man kann nur hier auf der Erde dafür sorgen, dass man diese Möglichkeit irgendwann hat und mit einem hohen, vollen Bewusstsein diese geistigen Wahrheiten und Wahrnehmungen haben kann. Also das ist schon erstrebenswert.
Und wenn du jetzt Devachan gesagt hattest, was ganz kurz noch vielleicht ein Satz dazu, was damit gemeint ist oder was?
Das ist der geistige Bewusstseinszustand, den man im Jenseits, wenn man dann viele andere Vorstufen schon durchlaufen hat, viele Bereiche, die astrale Ebene, mentale Ebene, dass man dann dort eine Erholungszeit hat, die man gut nutzen kann, wenn man dann weiß, dass es das gibt und natürlich das Bewusstsein hat, das aufzunehmen. Und das ist ja das Ziel, deswegen ja auch Reinkarnation, dass wir uns jedes Mal, wenn wir hier auf der Erde sind, mit einem neuen physischen Körper, aber mit den Informationen aus dem gesamten Vorleben uns weiterentwickeln können. Und wie gesagt, das könnte man nicht, wenn man ja nur einmal hier wäre, wäre eine Weiterentwicklung ja so gar nicht möglich. Und deswegen brauchen wir das, weil wir ein Karma angehäuft haben, das Karma-Gesetz, das so wichtig ist, weil es immer wieder einen Ausgleich und eine Harmonie schaffen möchte. Und da muss man auch wirklich erkennen, dass eben jeder dafür selber verantwortlich ist. Und dass niemand einfach irgendwelche Geschenke bekommt oder irgendwelche Gaben hat, auch wenn das vielleicht jemand von sich behauptet, dass er vielleicht große spirituelle Gaben geschenkt bekommen hätte von einer Wesenheit oder von wem auch immer. Das ist ja nicht der Fall. Jeder Mensch hat ja die gleichen Chancen und kann diesen Weg gehen, kann diese Gaben, diese latenten Fähigkeiten in sich entwickeln.
Wenn du jetzt diesen Begriff des Karmas verwendest, der ist ja heute eigentlich fast in aller Munde, auch von Menschen, die sich jetzt nicht so direkt damit den ganzen Themen befassen wie wir zum Beispiel, dann wird der Begriff ja meist eher im negativen Sinne gebraucht. Doch das ist nicht alles, oder? Also Karma?
Karma ist alles. Alles, was wir jemals gesagt, gemacht, getan haben. Im Guten wie im Schlechten. Und das ist ja wirklich ein Ausgleich, wie ein Pendel, was immer wieder schwingt und sich immer wieder ausgleichen muss. Und deswegen hat das gar nichts zu tun mit, das sind nur schlimme Dinge, die passieren. Und dann wird eben gesagt, ja, da hast du aber ein schlechtes Karma. Also das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, weil Karma ist ganz neutral. Und Karma ist ja alles, was man jemals gemacht, gesagt, getan hat und vor allen Dingen, wofür man selber verantwortlich ist. Also man kann niemandem die Schuld geben für irgendetwas, was im Leben passiert, ob es nun gut oder schlecht ist, weil man für alles selbst verantwortlich ist.
Wir schaffen unsere Welt selbst. Trotzdem glaube ich ja, wir sind selbst dafür verantwortlich, für das, was wir tun. Also wir schaffen unsere Welt, ich und die Welt im Außen, die wir sozusagen durch unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen erzeugen. Ich habe mich dann aber auch gefragt, es gibt zum Beispiel in der islamischen Mystik sowas, das wird da genannt, die wohlverwahrte Tafel, was irgendwie so eine vorbildliche geistige Form ist, aus der sich dann im Grunde genommen alles in der geschaffenen Welt, alles, was sich da ereignet, das ist in dieser wohlverwahrten Tafel schon festgeschrieben. Und sowas gibt es auch in der jüdischen Tradition in so einem Buch des Lebens, worin das Schicksal der Menschen bereits von Gott festgelegt wurde. Gibt es dafür nochmal so einen konzeptuellen Begriff jetzt auch aus dem theosophischen Bereich oder aus den, wie würdest du das nennen? Glaubst du, dass sowas existiert?
Die Akasha-Chronik zum Beispiel, das glaube ich, kann man damit gleichsetzen. Die Akasha-Chronik ist tatsächlich das Buch des Lebens. Aber nicht, dass das schon vorher festgelegt ist, sondern dass es eine Entwicklung darstellt. Und da steht tatsächlich alles geschrieben. Über jede einzelne Person, über jede Seele, alles, was diese Seele bisher erlebt hat und gemacht hat. Das steht hier geschrieben. Und deswegen geht ja auch keine Information verloren. Und das finde ich auch immer ganz spannend zu wissen oder es wäre wichtig zu wissen, dass auch Gedanken darin enthalten sind. Also dass man auch nicht sagen kann, die Gedanken sind frei und ich kann denken, was ich will und das merkt keiner. Nein, ganz im Gegenteil, weil diese Gedanken auch Gedankenfelder erzeugen und auch diese Felder werden gesehen. Und deswegen sollte man auch immer ein bisschen achtsam und sorgfältig mit seinen Gedanken umgehen. Und sich das genau überlegen, was man denn so denkt und vor allen Dingen, wenn man das manifestiert und das vielleicht ein richtiges Gedankenmuster wird, was man gar nicht mehr los wird. Also Gedanken sind nicht die geheimnisvolle eigene Intimsphäre, sondern sie sind sichtbar.
Wenn jetzt so ein Buch des Lebens, so eine Akasha-Chronik existiert, wer schreibt es dann da auf? Also gibt es da irgendwie so eine Gesellschaft, die das dann übernimmt, diese Aufgabe, diese doch recht immense Aufgabe?
Das ist wirklich eine sehr, sehr große Aufgabe. Und da gibt es ganz große, hohe Wesenheiten, die das überwachen. Die nennen sich Lipikas. Das sind die Wächter des Karma. Und es ist spannend, weil das wirklich eine hohe Aufgabe ist, denn es darf ja wirklich keine Information verloren gehen. Und diese Lipikas, die hohen Wesenheiten, da gibt es auch wieder eine Hierarchie, die auch ihre Aufgaben verteilen an Elementale, die mithelfen. Karma-Engel helfen mit, dieses Karma zu überwachen. Und alles ist in Bildern festgehalten. Und diese Bilder, auf denen es festgehalten ist, das nennt man auch das Astrallicht. Und da ist alles, was jede Seele gemacht, gedacht, getan hat, ist in diesem Astrallicht sogar in bildlicher Form festgehalten. Und so kann nichts verloren gehen. Jede Schwingung, jede Information findet dort magnetisch wieder den Weg zu der Persönlichkeit. Und das ist etwas Wundervolles. Denn dadurch kann es ja auch einen Ausgleich geben, wenn keine Informationen verloren gehen, sondern wenn alles wirklich da ist. Und jede Seele bekommt in jeder Inkarnation diese Information aus der Vergangenheit wieder als Schwingungsinformation.
Wenn wir jetzt gesagt haben, dass in der Akasha-Chronik, von der du gesprochen hattest, besondere Wesenheiten damit betraut wurden, die Gedanken, die Gefühle und Handlungen all der Menschen in ihrer Inkarnation auf Erden aufzuzeichnen, dann ist es ja auf jeden Fall ein riesiges Werk und das steht irgendwo geschrieben, nämlich in dieser Chronik, in diesem Buch des Lebens. Kann jeder Mensch auch jetzt zu so einem Wesen Kontakt aufnehmen?
Also es gibt Hierarchien und je nachdem, wie weit man selber entwickelt ist, kann man Kontakt zu geistigen Wesen aufnehmen, die auf der eigenen Entwicklungsstufe sich befinden. Und dazu gehört ein längeres Studium und, was ich schon sagte, auch die Charakterschulung. Und es geht immer mit dem Resonanzprinzip. Also man kann nicht einfach irgendwelche hohen Meister anrufen und mit ihnen kommunizieren, sondern man muss schauen, wo man selber steht, damit man auch die wahrhaften, richtigen Informationen bekommt und sich nicht irgendwas ausdenkt oder vielleicht niedrige Wesen sich einfach nur aufspielen möchten und irgendwelche Informationen geben, die aber vielleicht gar nicht stimmig sind. Und das ist wichtig, dass man eine Unterscheidungskraft entwickelt und auch sehen kann, fühlen kann oder hören kann, welche Intelligenz verbirgt sich hinter dem Kontakt in der geistigen Welt.
Und wie könnte jetzt so eine Kontaktaufnahme stattfinden? Gibt es da einen Weg, der dahin führt, dass man das erreichen kann?
Man kann es versuchen zu lernen, indem man ja erstmal überhaupt erfährt, was das überhaupt bedeutet. Und man muss schauen, dass man wirklich mit einem sehr reinen Gefühl bei dieser Arbeit ist. Dass man das also nicht machen möchte aus Neugierde und natürlich auch nicht machen darf, einfach nur mal so, sondern es muss immer einen Hintergrund haben. Also wenn ich Informationen aus einem Vorleben eines Menschen bekomme, dann hat das immer einen therapeutischen Hintergrund, weil dieser Mensch entweder krank ist oder Konflikte hat mit bestimmten Personen in seinem Umfeld und wissen möchte, wo kommt das her. Und da eigentlich alles, was man in diesem Leben erlebt, aus der Vergangenheit kommt, ist es wichtig, diesen Ursprung zu sehen, zu erfahren und demjenigen mitzuteilen. Und wenn das die Intention ist und das wirklich mit reinem Herzen aus Liebe geschieht, um diesen Menschen zu helfen, dann bekommt man auch die richtigen Informationen.
Aber oft ist man ja besonders in solchen Situationen, wo man vielleicht krank geworden ist oder mit Lebensproblemen zu kämpfen hat, dass da ja auch so sich sehr viele innere Widersprüche angesammelt haben. Und es gibt ja so viele Bücher auch über, wie man mit den englischen Hierarchien in Kontakt treten kann, wie man da, man ja vielleicht damit auch irgendwelche Kräfte anzieht, wenn das eben noch nicht reinen Herzens erfolgt, so eine Anrufung.
Genau. Also Anrufungen sind immer erstmal kritisch zu hinterfragen, weil viele Wesen auch in der geistigen Welt nicht viel Verstand besitzen. Gerade so diese unteren Ebenen, die dienenden Helfer, die zwar grundsätzlich zum Wohle der Menschheit vorhanden sind, aber die auch missbraucht werden können von unreinen Kräften. Und diese Wesen, die können tatsächlich auch Wünsche erfüllen, egoistische Wünsche. Und das ist etwas, wo man sagen muss, wenn man seriös und wirklich mit gutem Herzen helfen möchte, dann muss man diese Unterscheidungskraft haben, mit welchen Wesen man in Kontakt steht.
Also es ist ein Weg, den man schon mal gegangen sein muss. Man muss sich schon geläutert haben, um so etwas dann anzugehen für sich oder, naja, dann im nächsten Schritt dann vielleicht auch für andere. So habe ich das jetzt verstanden. Also ja, ich bin da auch ganz deiner Auffassung, dass das der richtige Weg ist. Sobald jetzt jemand so einen inneren Werdeprozess schon abgeschlossen hat oder sobald so ein Sucher begonnen hat, vielleicht sich jetzt nicht mehr mit seinem irdischen Dasein zu identifizieren und also seine Seele im Grunde genommen sich davon distanzieren kann auch. Und jemand, der auch weiß, sein Denken und Handeln zu beherrschen und der so eine gewisse Gelassenheit auch gegenüber dem, was um ihn geschieht und was sich in ihm entwickelt, entstehen lassen konnte in sich, kann der so einen Weg zu so einer spirituellen Schülerschaft antreten?
Also das kann die Person ja nicht selber entscheiden, sondern das wird ja dann von einem Meister angeboten. Und die geistige Welt weiß ja um die wahrhafte Intention, die sich dahinter verbirgt. Und wenn das Licht wirklich hell leuchtet bei einem Menschen, dann ist diese Möglichkeit absolut gegeben. Wenn dieser Mensch aber doch eher eine eigene Vorteile sich daraus verschaffen möchte oder eben doch noch ganz viele egoistische Wünsche sich dahinter verbergen, dann wird das nicht der Fall sein. Und das finde ich auch so schön, dass das so ist, dass das wirklich jeder Mensch erreichen kann. Es ist ein mühevoller Weg, ja, aber ein wahrhaftiger Weg, der wirklich mit einer Läuterung einhergeht.
Also nicht wir suchen und finden den Meister, sondern der findet uns.
Ja, und es kommt natürlich darauf an, welcher Kontakt zustande kommt. Und über diese Kontakte, die da sind, darf man auch nicht sprechen. Also wenn jetzt jemand sich sehr brüstet und erzählt, dass er die höchsten Kontakte mit den höchsten Engelwesen und den höchsten Meistern hat und nennt diese auch beim Namen, dann kann man meistens davon ausgehen, dass das so nicht stimmt.
Jetzt ist in seinem Leben jemand so weit gekommen, dass er auf so eine Ideen gar nicht mehr kommt. Da kriegt er ja wahrscheinlich auf seinem Weg der Schülerschaft gewisse neue Lehren mitgeteilt oder neue Vorgehensweisen mitgeteilt. Und da frage ich dich jetzt mal so, was glaubst du, welche Werkzeuge lernt er denn da jetzt zu benutzen auf so einem Weg der Schülerschaft?
Auf jeden Fall Werkzeuge, die zum Wohle anderer dienlich sind. Also jede Information aus der geistigen Welt soll ja so angewendet werden, dass das wirklich für denjenigen auch hilfreich ist. Und wenn man längere Zeit therapeutisch so arbeitet, dann bekommt man auch ein Gespür dafür, ob das wirklich die Wahrheit ist oder nicht. Und wenn man dann jemandem Informationen gibt über die eigene Vergangenheit, und derjenige kann das auch so annehmen und findet das auch stimmig, dass das so ist. Und wenn das immer wieder so passiert, das gibt dann so eine Sicherheit, dass man weiß, dass man da auf dem richtigen Weg ist und dass man wirklich damit demjenigen auch helfen kann.
Wenn man jetzt so eine Werkzeuge verwendet, dann sind die ja, ich denke jetzt mal, dafür gedacht, auch so eine besonderen Kräfte anzuziehen. Was könnten das für Kräfte sein, mit denen man da in Berührung kommt?
Das sind sehr lichtvolle Kräfte. Das sind ganz starke Schwingungen, die etwas ganz Wundervolles, Heilendes beinhalten. Diese Schwingungskräfte sind immer durchgehend positiv, liebevoll, sanft und doch machtvoll in der Tiefe. Und immer so, wie derjenige das auch gerade braucht.
Und gibt es einen Begriff für diese Kraft? Also jetzt so aus der Theosophie zum Beispiel?
Ja, ich nenne das Fohart-Engel-Energie. Das ist die Begrifflichkeit, die ich selber zusammengestellt habe. Fohart ist ja die Energieform, aus der alles Leben in Aktivität kommt und die Seelen geschöpft sind mit Fohart-Lichtkraft. Und die Engelwesen, die transformieren diese Energie, damit man diese Energie auch für die physischen Zellen und für die Gefühle, für die Emotionen, alles, was sich im Astralkörper manifestiert und für die Gedankenkräfte, für die Gedankenmuster zur Heilung, damit das so zur Verfügung stehen kann.
Eine Kraft, die allem Lebendigen zugrunde liegt.
Ja.
Und das dann auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Also
ja. Auf verschiedenen Bewusstseinsebenen, genau.
Bewusstsein im Menschen oder auch ein Bewusstsein, was jetzt sowas Makrokosmisches bedeuten könnte?
Ja, alles. Weil Bewusstseinsstufen sind ja überall.
Das heißt, da wird jetzt jemand geführt in solche 7 verschiedenen Zustände in seinem Leben und macht er da eine Reise durch diese Welten oder sind es unzählig viele? Oder gibt es da irgendwie so einen Rahmen gebildet aus dem vielleicht, was du ganz zu Anfang auch schon angedeutet hattest?
Die Aspekte im Menschen, das sind 7. Also der physische Körper, der Ätherkörper, der Astralkörper, der Mentalkörper, der Kausalkörper und Seele und Geist. Weil die 7, das ist ja die heilige Zahl, die uns immer wieder begegnet. Und das sind ja alles unterschiedliche Bewusstseinsstufen.
Die Zahl, die uns immer wieder begegnet, zum Beispiel, naja, jemand ist krank geworden, ist dann diese Energie, von der du gesprochen hast, dieses Vorhat, gibt es da einen Weg, den du mit deinen Schülern besprichst, wie man damit arbeiten kann, dass etwas, was eben in eine Disharmonie gefallen ist, dass das wieder in eine Harmonie gebracht wird? Wie gehst du da
ja,
vor?
Weil man das auch immer verbinden sollte, weil das ja nicht immer nur eine Ursache haben kann und nicht immer nur auf der zellulären Ebene stattfindet, sondern auch natürlich im Emotionalfeld, auch in den Gedankenmustern. Es gibt ja verschiedenste Ursachen für Disharmonien und da muss man ja schauen, wo ist denn eigentlich der wirkliche Ursprung? Was ist das genau, was den Menschen krank macht? Sind es die Gewohnheiten bezüglich einer falschen Ernährung oder sind es tatsächlich Gefühle, die immer wieder auftreten durch verschiedenste Ereignisse und Erfahrungen, die derjenige gesammelt hat? Oder sind es die Gedankenmuster, die ihm immer wieder Steine in den Weg legen, weil er immer wieder erfahren hat von seinen Eltern, dass er vielleicht die Dinge nicht kann oder zu klein oder zu jung ist, um irgendetwas schaffen zu können und dass vielleicht sich dadurch negative Gedankenmuster auch gebildet haben, die letztendlich dann auch zu Erkrankungen führen können oder zu psychischen Disharmonien, Depressionen, alle möglichen Erkrankungen, die auch dann entstehen können.
Wo setzt du dann an oder ist es eher so eine Sache, die gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen dieser Hierarchie stattfinden?
Das findet gleichzeitig statt. Also wenn ich Energie übertrage, dann nehme ich das wahr, auf welcher Ebene ich mich befinde. Und die Energie wird auf verschiedenen Feldern eingeschwungen und kann dann eine Harmonie wiederherstellen.
Und arbeitest du da mit solchen ganz praktischen Hilfsmitteln, die die Person auch sinnlich wahrnehmen kann?
Nein, das mache ich überhaupt nicht. Ich arbeite nur mit mir als Person, als Kanal für diese Energie.
Das bedeutet, die Person, der du in ihrem Heilungsprozess behilflich bist, muss auch gar nicht die ganze Zeit anwesend sein, währenddem diese Heilkräfte strömen.
Genau, das kann man auch über die Ferne, weil ja jeder Mensch über die Schwingungsfelder miteinander verbunden ist. Und das funktioniert genauso, weil das gehört ja alles zusammen und die Felder verbinden sich überall.
Wenn du jetzt solche Arbeit mit Personen machst, die nach Hilfe suchen, dann ist das ja eine Sache, aber hast du auch sowas wie Menschen, die zu dir kommen und das auch erlernen möchten, also deine Fähigkeiten, dass du das weitergibst?
Ich habe eine Schule, wo man das auch lernen kann. Wobei ich diese Schule jetzt aufgeben möchte, beziehungsweise ich möchte das jetzt umstellen auf eine spirituelle Schule, wo man über Studienkreise spirituelle Schriften lernt, beziehungsweise wo man das sich gemeinsam erarbeitet. Ich habe die Heilerschule jetzt 22 Jahre lang geführt, sehr viele Menschen begleitet. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Menschen mehr spirituelle Hintergrundinformationen brauchen. Und das nicht unbedingt, um das selber beruflich anzuwenden, sondern um selbst weiter voranzukommen in der jetzigen Zeit. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Und deswegen möchte ich die Schule jetzt verändern.
Leute können bei dir lernen, studieren diese grundsätzlichen Bedeutungen, wieso die menschlichen Seelen hier auf dem Planeten landen, um damit etwas zu vollbringen, aber auch im Sinne dessen, dass sie zu so einer gemeinschaftlichen Arbeit finden. Nicht wahr? Also wenn du sagst, du bietest diese Möglichkeit an, dass die Menschen da studieren können?
Ja, genau. Weil das wirklich dann auch für jeden etwas beinhaltet. Das muss eben nicht jeder ein Heiler werden, weil wir brauchen auch ganz viele andere Menschen mit anderen Berufen. Aber jeder könnte die Möglichkeit nutzen, spirituelle Schriften zu studieren. Und das können die meisten Menschen nicht alleine für sich. Wenn man so manche Bücher sich anschaut, die doch sehr schwierig sind zu erfassen. Und da ist es schön, wenn man dann so eine Gruppe von Menschen hat, die das gemeinsam studieren und sich gegenseitig helfen dabei, das auch zu verstehen.
Und jetzt angenommen, jetzt sind von den Leuten, die daran teilnehmen, noch so ein paar dabei, die Vielleicht sind sie jünger oder vielleicht haben sie sich entschieden dazu, ihr Leben noch mal zu ändern. Kommt man mit solchen Studien auch so seiner eigentlichen Lebensaufgabe vielleicht näher?
Ja, unbedingt. Denn das ist das, was wir jetzt brauchen in der jetzigen Zeit, die so kalt, roh und rau geworden ist. Und wir brauchen einfach mehr Zusammenhalt, mehr Netzwerke untereinander, mehr Liebe, Fürsorge und ein Verstehen. Was macht einen Menschen eigentlich wirklich aus? Und was können wir auch gemeinsam für die Zukunft, für wundervolle neue Ideen vielleicht haben? Welche Inspirationen gibt es? Und ja, das ist das, was ich gerne anbieten möchte.
Vielen Dank, Gabriel.
Ja, gerne.